Rezept Apfelstrudel.
Okay, hier sind einige Rezepte.
Klassiker. Apfelstrudel Wiener Art. Arbeitszeit 60 Minuten, Backen 40 Minuten. Mit selbstgemachtem Strudelteig ist dieses Rezept ein wahrer Genuss und schmeckt mit leckerer Vanillesoße garantiert wie bei Großmutter, mit oder ohne Rosinen.
Vanillesoße gehört dazu, Rosinerl gehören hinein und grad so muss es sein.
So, wir stehen jetzt hier in meiner Küche. Wir haben Freunde eingeladen, Anselm und Oliver. Anselm hat seine Tochter mitgebracht, Ludmilla, ne, hilft auch mit beim Apfelstrudelbacken heute. Und Leni, meine Tochter, ist natürlich immer auch sehr gut als Assistentin zu haben. Ludmilla, jetzt habe ich hier die ganzen Zutaten mal hier vorbereitet. Du kannst mal sagen, was du alles siehst, was man hier für diesen Apfelstrudel braucht.
Butter, Äpfel.
Die Äpfel sind ganz wichtig beim Apfelstrudel, logischerweise. Ne?
Eier. Ja, also Rosinen. Okay, ich schätze, das ist Kokos.
Ich weiß nicht, was ist das?
Leni, willst du es mal probieren?
Das sind gehobelte Mandeln.
Was haben wir noch?
Vanilleschote.
Zucker.
Und Zimt.
So, damit machen wir jetzt erstmal aber unseren Teig.
Globalisierung selbst gebacken. Ein Rezeptvorschlag von Jochen Rack.
Wir brauchen so Rosinen oder Sultaninen. So Korinthen mag ich nicht, die sind so klein. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo unsere Rosinen herkommen.
Dann wollen wir doch mal schauen, was auf dieser Packung steht. Diese Alnatura-Rosinen, die kommen offensichtlich, wie es hier steht, aus der Türkei.
In der Türkei war meine 12-jährige Tochter zwar noch nicht, aber viele andere Länder Europas hat sie bereits gesehen. Nach Ägypten ist sie gereist, auch nach Tunesien zur Familie ihres Onkels. Eine ihrer Tanten lebt in Neuseeland, auf der anderen Seite der Erdkugel. Ein Anruf per WhatsApp genügt, um sich zu unterhalten. Zu unseren Freunden in Tiflis flog Leni schon mit 9 alleine im Flugzeug. Globalisierung, das ist für sie Alltag. Und ich komme mir alt vor, wenn ich ihr erkläre, dass Ferngespräche früher unbezahlbar waren und es eine Zeit gab ohne Rezepte aus dem Internet, ohne Billigfluglinien, Smartphone und Google. Aber was hat das Backen eines Apfelstrudels mit der Globalisierung zu tun?
Was könnt ihr euch denn überhaupt unter dem Thema vorstellen?
Unter dem Thema Apfelstrudel und Globalisierung. Das kleine, unscheinbare, sehr stark mit dem königlich und kaiserlichen Einflussbereich assoziierte Gebäck zu verbinden mit der Verflechtung der Welt und der Weltregionen untereinander.
Das Vertraute und das Fremde sind nicht voneinander zu trennen.
So, jetzt haben wir Rosinen, jetzt haben wir Mandeln. Die Äpfel, die sind aus Deutschland oder sogar aus Bayern. Dann brauchen wir dazu Mehl. Die Eier, die haben wir gekauft auf dem Markt, die wir noch für diesen Strudelteig brauchen. Das ist also ein Produzent aus Niederbayern. Das sind offensichtlich einheimische, glückliche Hühner gewesen, die die Zutaten hier geliefert haben. Aber man sieht, unser Strudel ist eigentlich ein internationales Gebäck, das wir hier produzieren aus einer Mischung von Einheimischen, aber auch eben Produkten, die schon aus weiter entfernten Regionen der Welt kommen.
Das Wesentliche laut Wikipedia. Der Begriff Globalisierung bezeichnet den Vorgang, dass weltweite Verflechtungen in vielen Bereichen zunehmen, und zwar zwischen Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten.
Das klingt abstrakt, aber für viele Menschen ist die Globalisierung konkret, hautnah erfahrbar und nicht immer nur angenehm. Covid-19, das sich rasend schnell globalisiert hat, war für Trump das China-Virus. Und der Reflex darauf, nicht nur in den USA, grenzendicht. Viele fühlen sich unwohl in der großen, weiten Welt, die so viele Möglichkeiten der Kommunikation und Freiheit bietet, aber auch neue Gefahren und Zumutungen schafft, Ängste schürt und Ressentiments hervorbringt. Der süße Duft der Globalisierung, den mir die Gewürze vom anderen Ende der Erde in meine Küche bringen, hat für manche Menschen einen bitteren Beigeschmack. Globalisierung als weltweite Verflechtung der Ökonomie bleibt ein unbeliebtes Gericht. Es kommt aber darauf an, es richtig zu kochen. Womöglich hat man dafür noch nicht das richtige Rezept gefunden. So streiten die Köche und es erscheinen immer neue Bücher von Philosophen, Ökonomen und Sozialwissenschaftlern. Nicht wenige haben im Laufe der Jahre den Weg in meine Bibliothek gefunden. Mit manchen der Autoren habe ich Interviews geführt, zum Beispiel mit Rüdiger Safranski, den ich 2003 fragte: Was ist Globalisierung?
Globalisierung sind die modernen Prozesse der Entwicklung des kapitalistischen Weltmarktes, insbesondere nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. Globalisierung sind die Prozesse, die auf dem Gebiet der Medien und der Informationstechnologie als globale Vernetzung erfolgen. Globalisierung sind die Prozesse, die auch warnend beschrieben werden unter dem Gesichtspunkt, ein Planet wird geplündert, der Globus als ökologische Schicksalsgemeinschaft. Globalisierung ist außerdem auch eine Gemeinschaft der Bedrohung durch die Atomwaffen, die Gattung selber auszulöschen. Globalisierung ist aber auch der Prozess, in dem sich Weltöffentlichkeit etabliert, in dem da und dort die Menschenrechte auf dem Vormarsch sind. Die UNO ist eine globale Institution.
Also inzwischen haben wir das Mehl, das ein bisschen Salz, Butter, das Ei und die Milch in einer Schüssel halt. Und das werde ich jetzt mit zwei Knetstäben verkneten.
Das Rezept und die Erinnerung daran, wie ein guter Apfelstrudel schmecken soll, habe ich von meiner Oma. Und die hat es von ihrer Mutter, die es von ihrer Mutter oder Großmutter hat. Unser Apfelstrudel beruht auf einem mündlich tradierten, sozusagen mythisch lokalen Familienwissen. Global ist daran scheinbar nichts. Solange man nicht danach fragt, woher das ursprüngliche Rezept eigentlich stammt.
Jetzt haben wir aber natürlich in Wikipedia noch etwas mehr Angaben, nämlich über die Entwicklungsgeschichte des Apfelstrudels.
Vermutlich liegt der Ursprung des Strudelteigs in Arabien, von wo aus er über Ägypten und Syrien bis in die Türkei gebracht wurde. Von dort aus gelangte das Rezept nach der Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 möglicherweise aus der türkischen Baklava oder einem gefüllten Fladenbrot weiterentwickelt über den Balkan nach Wien. Während der Türkenbelagerung im 16. und 17. Jahrhundert erlernten die Ungarn die Zubereitung des hauchdünnen, von Hand gezogenen Teigs. Im Jahr 1696 wurde der Apfelstrudel erstmals schriftlich erwähnt.
Viele der wunderbarsten Süßspeisen stammen ja aus Konstantinopel bzw. aus Istanbul und sogar noch von weiter aus dem Orient und sind dann nach Wien gekommen um 1700. Und dann haben sich von dort aus natürlich in dem ganzen K&K-Bereich der Habsburger Monarchie ausgebreitet und sind weiter verfeinert worden. Was immer lustig ist, wenn man in Paris rumläuft, dann heißen ja diese Confiserie-Sachen heißen ja auch Viennoiserie, gell? Also diese Feinbäckerei, vor allem diese ganzen Blätterteig-Geschichten, die so unglaublich gut sind dort, kommen ursprünglich mal dort her. Auch diese Zimtvorliebe ist, glaube ich, dort her ursprünglich.
Anselm, mein Feinschmeckerfreund, ist mit einer Kochbuchautorin verheiratet, die genauso gut arabisch wie bayerisch kocht. In kulinarischer Hinsicht ist er Weltbürger und als Konzertmanager beruflich weltweit unterwegs. Daher die ideale Besetzung für unser Küchenexperiment in Sachen Globalisierung.
Wir haben uns natürlich auch über das Thema Zimt Gedanken gemacht. Und damit kommen wir, glaube ich, schon dann zu sowas wie einer Urgeschichte der Globalisierung, nämlich: Ich frage mal Oliver, der wird vielleicht gar nicht wissen, wo der Zimt herkommt.
Ich sag mal schlicht Indien.
Also Indien ist eine gute Himmelsrichtung, aber es ist nicht ganz richtig.
Sri Lanka. Oder es gibt auch Zimt, der aus China kommt. Und zwar gibt es zwei verschiedene Arten von Zimt, nämlich den echten Zimt und noch einen anderen Zimt, der quasi nicht komplett so der ursprüngliche Zimt ist, der aber genauso, also ziemlich genauso schmeckt, also kaum Unterschied. Der heißt irgendwie Kassierzimt oder so. Das habe ich übrigens von meinem Klavierlehrer, der eben da war.
Eine vom europäischen Begehren anvisierte und okkupierte Gruppe von Gewürzinseln im Südmeer ist in dieser Sicht nicht nur ein Flecken auf einer vagen Weltkarte, sondern vor allem ein Symbol für Gewinne, die aus den wundersamen Fernen erwartet werden. Der Globus ist in den Händen derer, die ihn zu gebrauchen wissen, nicht nur die neue, wahre Ikone des umrundbaren Erdkörpers, sondern mehr noch ein Bild von Geldquellen, die aus der Zukunft in die Gegenwart fließen. Peter Sloterdijk, Sphären 2, Globen.
Die Entdeckungsgeschichte der Welt ist auch die Geschichte der Kolonialwaren, die bei uns in Form von Zimt und Vanille in den Strudel kommen. Magellan und Kolumbus sitzen sozusagen bei uns mit am Tisch. Und ich sage Danke. Denn ohne die mutigen Herren wäre unser Geschmackssinn ärmer. Obwohl ich natürlich weiß, dass die großen Entdecker auch große Ausbeuter waren.
Es ist lächerlich, wenn die heutige Publizistik in den jüngsten Bewegungen des spekulativen Kapitals den realen Grund des Weltformschocks namens Globalisierung identifizieren will. Das Weltsystem des Kapitalismus etablierte sich vom ersten Moment an unter den ineinander verwobenen Auspizien von Globus und Spekulation. Das überseeische Imperium Karls V. war auf Krediten flämischer und Augsburger, später auch Genueser Bankhäuser errichtet, deren Besitzer Globen drehten, um sich von den Hinwegen ihrer Kredite und den Rückwegen ihrer Zinsen ein Bild zu machen. Peter Sloterdijk, Sphären 2. Globen.
Also da ich nicht weiß, wo diese Schoten genau wachsen, muss ich also jetzt doch mal hier bei Google fragen und schauen, was Google zu mir sagt. Jetzt sagt Google, jetzt sprechen. Hey Google, woher kommen die Vanilleschoten?
Laut Wikipedia, die Gewürzvanille stammt ursprünglich aus Mexiko und Mittelamerika, wird heute aber überwiegend auf Madagaskar, Reunion, früher Ile Bourbon genannt und daher der Ursprung des Namens Bourbon Vanille und anderen Inseln des Indischen Ozeans angebaut.
Wir sollten auch den Ofen mal einschalten.
Aber auf wie viel Ober-Unterhitze oder was?
Ja, jetzt schauen wir mal, jetzt nehmen wir hier mal Hitze ungefähr 200 und dann Umluft. So, jetzt kommt hier die Flamme. So, ich glaube, jetzt brennt. Interessanterweise ist ja eben hier unsere Küche weltweit vernetzt, nicht nur über die Rezepte und über die Produkte, mit denen wir uns hier beschäftigen, sondern auch über unsere Gasleitung. Und die Gasleitung hat eine ganz große Bedeutung, weil sie eine geopolitische Dimension hat. Unser Gas kommt nämlich hauptsächlich, glaube ich, aus Russland. Was haltet ihr denn von dieser Problematik?
Die Problematik besteht schon, bevor ein Mordanschlag auf Nawalny begangen wurde.
Grundsätzlich ist die Frage, inwieweit wir durch unsere Vernetzung mit der Welt uns auch politisch und damit auch moralisch kompromittieren oder ob wir Handel, ökonomisches Interesse trennen können von politischem Interesse und unserem moralischen System hier. Und da sehe ich aber jetzt keinen Unterschied zwischen einem Nord Stream und dem, was Marco Polo vor Jahrhunderten versucht hat und einem Christopher Columbus.
Mein Freund Oliver, promovierter Historiker, weit gereist auch er, mit Studienaufenthalten in den USA und Italien und 3 Jahren in Kolumbien, wo seine Frau für eine weltweit operierende Menschenrechts-NGO arbeitete und seine Tochter Spanisch im Kindergarten lernte.
Das Prinzip, dass wir uns in der Vernetzung nicht nur die Benefits holen, sondern uns natürlich auch damit angreifbar machen, weil wir andere Herrschaftssysteme, andere ökonomische Systeme unterstützen mit unserem Tun und uns damit verquicken. Aus diesem Dilemma, aus diesen vielen kleinen Entscheidungen des Alltags kommen wir nicht raus.
Gas als geopolitisches Erpressungsmittel. Pipelines rund um den Globus. Öltanker als potenzielle Waffe für Terroristen und Ziel von Piraten. Marineeinsätze zur Sicherung von internationalen Schifffahrtsrouten auf den Weltmeeren. Wechselseitige ökonomische Abhängigkeiten und politische Konfliktlinien, die sich immer enger um die Erde ziehen. kann man heute noch einen Apfelstrudel zubereiten, in den nicht die weltweiten Handelsbeziehungen mit eingebacken sind?
Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarktes die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der alten, lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Karl Marx, Manifest der Kommunistischen Partei.
Wie weit seid ihr jetzt mit dem Vorbereiten des Teigs?
Ich hab das geknetet und das war's. Du hast mir nicht gesagt, was ich dann machen soll.
Ist der Teig fertig geknetet?
Also, da sagt man, soll es auch noch mit der Hand kneten, aber du hast mir nicht gesagt.
Ist der Teig zu flüssig? Und während ihr euch da hier betätigt, will ich euch noch von dem Apfelbaum erzählen, wo wir diese Äpfel geholt haben. Denn es sind keine Äpfel aus dem Supermarkt.
Sie sind nicht gerade gewachsen und haben eine unruhige, nicht Golden Delicious mäßige Haut.
Sie haben also zum Teil kleine Einstiche, die von Wespen herrühren. Sie haben also eine gesprenkelte Oberfläche oder zum Teil kleine Narben, die von der Tatsache auch herrühren, dass wir die auch vom Boden aufgesammelt haben. Das ist also ein Apfelbaum, der sich in der Nähe von München auf dem freien Feld befindet, wo wir jedes Jahr diese Äpfel holen.
Wahrscheinlich ist es eine alte Sorte, gell?
Das ist eine alte Sorte.
Indigene, alte.
Eine indigene Sorte, womit wir wieder bei unserem Thema Lokales und Globales wären. Also das sind, wenn man so will, sehr lokale Äpfel.
Sehr lokale Äpfel. Selbst aufgelesen und gepflückt. Wir wissen, wo sie herkommen. Das gibt uns ein Gefühl für ihre Qualität. Ein Wissen, das uns über die anderen Zutaten fehlt. Wir wissen nicht, wer sie gepflanzt, geerntet und bearbeitet hat. In der Sprache der Ökonomie, wir kennen nicht die Lieferketten.
Die Vanille, die kommt also aus Madagaskar. Die habe ich also hier im Supermarkt gekauft. Die ist also in einer kleinen Plastikkartusche hier aufbewahrt. Die kommt tatsächlich also aus Madagaskar. Damals ging es dann darum, diese Gebiete eben tatsächlich zu beherrschen und zu Kolonien zu machen.
Wessen Kolonie war Madagaskar?
Madagaskar, meine ich, gehörte Englisch. Zu...
Englisch würde ich sagen.
Ich würde sagen...
Französisch?
Holländisch. Natürlich, ich glaube, heute wird dort Französisch gesprochen, aber Oliver, kannst du mal bei Google fragen, was für eine Kolonialgeschichte eigentlich Madagaskar hat?
Welche Kolonialmacht hat sich Madagaskars bemächtigt?
Über lange Jahre hinweg war Madagaskar eine französische Kolonie, wobei die Kolonialmacht in diesem Fall äußerst brutal und respektlos gegen die Einheimischen vorging.
Respektlos.
Viele Jahre lang war es Europäern nicht gelungen, auf der Insel Madagaskar dauerhaft Fuß zu fassen.
Ich schaue mir die Insel Madagaskar auf Google Earth an. Für mich eine der faszinierendsten Apps und eine Metapher für das, was Globalisierung heute bedeutet. Die panoptische Erfassung der Erde und die Vermessung der Welt via Satellit. Ein Blick von außen auf unser Global Village. Ich drehe auf meinem Smartphone mit der Fingerspitze die Erdkugel, die wie eine blaue Murmel aussieht, und kann dann in die Nähe zoomen. Jetzt auf Madagaskar zu und in eine Stadt hinein. Ich entdecke ein Handelsgeschäft für Vanille. Wenn ich in den Street View-Modus wechsle, stehe ich quasi vor der Tür des Unternehmens und sehe zugleich seine Produktangebote auf der Website. Ich könnte mir die Vanille direkt aus Madagaskar bestellen, indem ich dort anrufe. Hier ist die Telefonnummer mit der Ländervorwahl. Ich könnte telefonisch ordern und dann käme die Vanille per Containerschiff oder Luftpost zu mir nach Hause. Das ist eine absolut faszinierende Verbindung von Nähe und Ferne.
Elektronische Kommunikation in Echtzeit ermöglicht nicht nur die schnellere Übermittlung von Nachrichten und Informationen. Sie verändert darüber hinaus unsere Lebensstrukturen, egal ob wir reich oder arm sind. Wenn das Bild Nelson Mandelas uns unter Umständen vertrauter ist als das Gesicht unseres unmittelbaren Nachbarn, dann hat sich etwas im Wesen unserer alltäglichen Erfahrung verändert. Anthony Giddens, Entfesselte Welt, wie die Globalisierung unser Leben verändert.
Mindestens ebenso wichtig ist der informationstechnologische, der mediale Aspekt. Die Bildvernetzung, die Kommunikationsvernetzung, die auch mitwirkt, mindestens das Gefühl zu erzeugen, beim Einzelnen, dass man in einem homogenisierten Raum lebt und dass das Ferne auf so eine Pseudoart ganz, ganz nahe ist. So dass also die moderne Globalisierung etwas erzeugt, was es so bisher noch nicht gegeben hat, nämlich das alltägliche Gefühl, dass das Globale etwas Nahes ist und in die unmittelbare Lebenswelt hineinreicht. Das ist das Neue. Wir sind in einem Prozess der eigenartigen Veralltäglichung der Globalisierung. Eben das Hineinreichen in die unmittelbare Lebenswelt.
Hat Safranski recht mit dem, was er da beschreibt?
Wenn er das Neue der heutigen Situation bezeichnet, dass das Globale alltäglich wird und nah, aber im 19. Jahrhundert gab es Kaffee, im 19. Jahrhundert hat man Tee getrunken. Also dass das Globale riechbar, spürbar war, dass diese kleinen Gefäße ein Vermögen gekostet haben, dass man wusste, sie kommen von ganz weit her. Das war genauso klar wie im frühen 20. Jahrhundert beim Model T, dass das Ganze auf Öl gegründet ist, was auch nicht in Deutschland irgendwie aus dem Boden kam, sondern aus fernen Ländern. Ja, weshalb man auch Kriege führte, um an diese fernen Länder näher ranzukommen.
Oliver meint, Globalisierung sei immer schon alltäglich gewesen. Aber stimmt das? Für meine Großmutter, die auf einem Bauernhof im Erdinger Moos aufgewachsen ist, 1910 geboren, waren Kaffee und Tee nichts Alltägliches. Wenn sie einen Apfelstrudel gebacken hat, holte sie die Äpfel vom Baum aus dem Garten, die Milch kam von der Kuh im Stall, die Eier kamen von den Hühnern im Hof. Dem Müller brachte sie Getreide und bekam das Mehl zurück. Rosinen hat meine Oma nicht verwendet, weil es sie auf dem Land nicht gab. Oder sie waren zu teuer. Ob sie Zimt benutzt hat, weiß ich nicht. Ihr Lebensstil war lokal verwurzelt. Aus dem Erdinger Moos ist sie nicht herausgekommen. In ein Flugzeug ist sie nie gestiegen. Nach Madagaskar ist sie nicht gereist, um sich anzuschauen, wie dort die Vanille hergestellt wird. Aber diese lokale Abgeschlossenheit existiert nicht mehr. Im Erdinger Moos, wo meine Großmutter noch Anfang des 20. Jahrhunderts Kühe auf die Weide trieb, liegt heute der Flughafen München 2. Ein internationales Drehkreuz für den Luftverkehr rund um die Welt.
Je routinehafter und schneller die Umrundungen geschehen, desto umfassender greift die Verwandlung von Lebenswelten in Standorte um sich. Weswegen erst in der Epoche der schnellen Verkehrsmittel und der überschnellen Informationsübertragungen die Entzauberung der alten lokalen Immunstrukturen epidemisch und massenhaft empfindbar wird. In ihrem Fortgang sprengt die Globalisierung Schicht für Schicht die Traumhüllen des Bodenständigen, des Eingehausten, des in sich selbst orientierten und aus eigenem heilsmächtigen Lebens, die Welt einer lokal geerdeten, selbstzentrierten, einsprachigen, gruppenuterinen Einbildungskraft. Peter Sloterdijk, Sphären 2, Globen.
Die lokal beschränkte Lebenswelt meiner Großmutter Anfang des 20. Jahrhunderts war ein uteriner Raum. Eine bäuerlich-katholische Welt in einer Blase von festen Sitten und Gebräuchen. Aber die Modernisierung ging am Land nicht vorbei. Heute gibt es die traditionelle kleinbäuerliche Landwirtschaft nicht mehr. Und die Dörfer wurden zu Schlafdörfern für Menschen aus aller Welt, die am Flughafen arbeiten. Über den Dächern schweben die Passagiermaschinen ein, vor der Haustür rauschen die Autobahnen. Das alte Wirtshaus existiert nicht mehr. Die dörflichen Gemeinschaften, Traditionen, lokalen Bindungen haben sich aufgelöst. Und nicht alle Menschen sind mit den neuen Freiheiten und Möglichkeiten in der kommunikativ, ökonomisch und verkehrstechnisch vernetzten Welt glücklich geworden. Das führt zu Rüdiger Safranskis Frage: Wie viel Globalisierung verträgt der Mensch?
Auf meine persönliche Lebensweise ist das nur eine riesige Bereicherung. Reisen wollen, reisen können, Austausch haben, seinen Wirkungsort selbst wählen zu können, das war immer ein riesiger Wunsch und ist, glaube ich, für alle unternehmungslustigen Leute nach wie vor, also auch gerade aus der sogenannten zweiten und dritten Welt, glaube ich, die riesige Chance schlechthin. Gibt ja auch die Möglichkeit enormer wirtschaftlicher, materieller Verbesserungsmöglichkeiten.
Zwar wünscht sich kaum jemand, der die Vorzüge moderner Freizügigkeit kennengelernt hat, im Ernst die militanten Klausuren der älteren Nationalstaatlichkeit zurück. Geschweige denn die totalitären Selbsthypnosen, die für tribale Lebensformen oft charakteristisch waren. Doch sind zahlreichen Zeitgenossen Sinn und Risiko des Trends hin zu einer Welt der dünnwandigen und durchmischten Gesellschaften weder verständlich noch willkommen. Peter Sloterdijk, Sphären 2, Globen.
Wir müssen uns ja aber eben mit der Frage auseinandersetzen, was mit den Leuten passiert, die diese Art von Mobilität nicht mit sich bringen. Weil diese Leute sind die, die uns heute eigentlich den Widerstand gegen die Globalisierung entgegensetzen. Sei es in Ländern, die zum Teil sich antikolonialistisch eben versuchen zu geben, sei es in den Ländern selber, wo die sagen, also unsere Arbeitsplätze wandern ab, wir wollen keine Beziehungen zu China haben, wir wollen Trump, der den Protektionismus fördert und so weiter, oder die dann eben wieder ausländerfeindlich sind, die sich gegen Migranten stellen, die diese ganzen neuen populistischen oder zum Teil eben rechtsnationalistischen Parteien befördern.
Wenn jemand heute verunsichert ist, verstehe ich das. Ja, aber es ist nicht ein Schock, der uns jetzt in den letzten 20 Jahren erfasst hat, sondern der Menschen, die immer gerne Stabilität und Freiheit miteinander verbinden wollten, ja, auch heute in besonderer Form erfasst, aber immer schon erfasst hat. Gehe ich weg von zu Hause, verlasse ich meine Mutter, kann ich überhaupt auf dem Hof bleiben? Das waren eben seit Jahrhunderten Prozesse der Verunsicherung, der Mobilisierung und der Mobilität, die zunächst mal immer weiter um sich greift, bis sie heute, das zu Recht, alle Winkel der Welt zu erfassen scheint, aber das Prinzip, dass es was Lokales gibt, das aber immer schon in permanentem Austausch steht mit dem nächsten Dorf, dem nächsten Land, der nächsten Grenze, dem nächsten Kulturkreis und dem nächsten Erdkontinent, das würde ich sagen, ist so neu nicht. Die Massivität ja, aber nicht das Prinzip.
Das Lokale war immer schon bezogen auf das Globale, sagt Oliver. Alltäglich erfahrbar aber wurde das Lokal-Globale wohl erst in den 1990er Jahren. Deshalb prägten Soziologen den Begriff des Glokalen. Küchenphilosophisch gesprochen, nichts anderes als ein Zusammenbacken von Apfel und Zimt. Nähe und Ferne zu einem paradoxen, das heißt interessant schmeckenden Begriff.
Wir sind jetzt also schon dabei, den Strudel auszurollen.
Also ich tue jetzt gerade hier ein Geschirrtuch auf den Tisch und tue da Mehl drauf ausbrechen, damit der Teig nicht am Tuch festklebt, weil das ist ungünstig, weil dann zerreißt er, wenn wir ihn ausrollen. So, jetzt teile ich hier den Teig, der ist hier so ein schöner Batzen, teile ich jetzt hier schön in zwei Hälften.
Darf ich mal anfassen?
Klar.
So, jetzt ist der Teig ausgerollt. Es gibt einen berühmten Spruch von Strudelbäckern, der ist, glaube ich, allgemein bekannt, nämlich der Teig muss so dünn ausgerollt sein, dass man darunter eine Zeitung lesen kann. Ich habe hier eine Zeitung vorbereitet.
Was?
Und wir wollen mal sehen, ob ihr diese Zeitung darunter lesen könnt.
Ja, also ich sehe den Text, aber ich kann ihn nicht lesen.
Bitte noch mehr rollen. Schön dünn rollen, ganz dünn.
Man sieht die Zeilen schon, aber...
So, sieht man die Zeilen jetzt langsam?
Man sieht die Zeilen und man kann sogar teilweise schon...
So, jetzt kommt der Text.
Wirtschaft gegen Lieferkettengesetz. Berlin. Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft stemmen sich gegen ein Lieferkettengesetz, das Sozial- und Umweltverstöße bei ausländischen Zulieferern eindämmen soll.
Das Gesetz soll deutsche Unternehmen für Sozial- und Umweltverstöße ihrer Lieferanten im Ausland verantwortlich machen. An Kinderarbeit und Hungerlöhnen am Beginn von Lieferketten aus dem Ausland gibt es seit Jahren Kritik, etwa mit Blick auf Textilfabriken in Bangladesch. Die Wirtschaft stört sich vor allem daran, dass nach einem Gesetzentwurf Unternehmen für das Verhalten Dritter in Haftung genommen werden sollen, auf die sie gar keinen direkten Zugriff hätten.
Dass die Globalisierung Alltag ist, merkt man ja jetzt dran, dass im Prinzip jeder einzelne Konsument oder jede einzelne Konsumentin für jede einzelne Entscheidung über jedes T-Shirt, jede Zahnpasta, jeden Apfel im Grunde genommen virtuell zur Rechenschaft gezogen werden kann und das auch wirklich wird, oder? Die Bewusstheit ist ja komplett da, dass nichts von dem, was wir tun, voraussetzungslos ist, geografisch, ökonomisch voraussetzungslos ist und das nicht nur, was jetzt die geografischen oder transnationalen Verflechtungen angeht, sondern auch, was die Arbeitsbedingungen der jeweiligen Beschäftigten angeht, wir im Grunde genommen eigentlich alle aufgefordert sind, darauf zu achten, ob wir da Dinge tun, die das Bestehen des Planeten möglich machen oder tendenziell nicht. So. Also da geht es ja um Gerechtigkeitsfragen, da geht es um Partizipationsfragen, da geht es um Nachhaltigkeitsökologiefragen und all das. Und das drängt ja immer stärker von allen Seiten auf uns ein und überfordert viele von uns ja so sehr, dass dann zu sehr ganz einfachen populistischen Lösungen gerufen wird.
So, Ludmilla, du kannst jetzt die Äpfel gerne da auf den Teig packen. Einfach mit der Hand rein und drauf.
Schön verteilen, gleichmäßig.
Als nächstes, nach den Äpfeln, so das noch ein paar, dann müsste das reichen, nehmen wir jetzt die Rosinen.
Schmeckt nach Rosine.
Ist gut?
Ja.
Das sind türkische Rosinen. Diese Rosinen kommen aus der Türkei. Wir wissen nicht, wer die geerntet hat. Das heißt, wir kennen nicht die Lieferketten, von denen jetzt gerade die Rede war. Wir wissen nicht genau, ob die Arbeiter dort schwer arbeiten müssen oder
ob die auch richtig bezahlt werden.
Ob sie gut bezahlt werden.
Also angemessen.
Angemessen, ob sie ihre Familien davon ernähren können. Davon wissen wir jetzt hier nichts.
Auch wenn wir immer stärker in die Weltwirtschaft eingebunden sind, leben wir doch fast alle in lokalen Gemeinschaften und denken weiterhin vornehmlich in lokalen Kategorien. Es ist natürlich, dass uns ein Arbeitsplatz, der im Inland verloren geht, viel mehr bedeutet als zwei Arbeitsplätze, die im Ausland geschaffen werden. Unsere lokale Betrachtungs- und Denkweise hat außerdem zur Folge, dass wir oft nicht darüber nachdenken, wie sich die Maßnahmen, die wir befürworten, auf andere und auf die Weltwirtschaft auswirken. Joseph Stiglitz, Die Chancen der Globalisierung.
Global denken, lokal handeln, lautet ein zentraler Grundsatz für Politik und Unternehmen, die heute global, aber auch nachhaltig agieren wollen. Wenn aber schon das Denken im Lokalen hängen bleibt, haben wir ein ethisches Problem. Ethik bezieht sich traditionell auf den Nächsten. Aber der Nächste ist heute auch der Mensch auf der anderen Seite des Globus, den wir gar nicht wahrnehmen. Deshalb hinkt die Ethik der Globalisierung der Entwicklung hinterher. Für Küchenphilosophen schwer zu verdauen. Wir fordern ein anderes Rezept. Eine entschiedene Politik der Globalisierung.
Um die Globalisierung fairer zu gestalten, müssen wir anders an die Sache herangehen. Wir müssen globaler denken und handeln. Laut einem alten Aphorismus ist Politik immer Lokalpolitik. Und da die meisten Menschen lokal verwurzelt leben, ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Globalisierung mit einem sehr eingeschränkten Bezugssystem der Lokalpolitik angegangen wird. Diese Trennung von lokalpolitischer Orientierung und globalen Problemen ist über weite Strecken die Ursache für die Unzufriedenheit mit der Globalisierung. Joseph Stiglitz, Die Chancen der Globalisierung.
Apfelstrudel backen, als gäbe es keine Globalisierung, hilft also auch nichts. Obwohl es viele Bäcker gerne so angehen, indem sie so tun, als könnte man lokal bleiben. Man kauft lokal oder regional ein, um die ethisch problematischen Fernwirkungen des eigenen Tuns zu minimieren. Ein Rückzug auf den Vorgarten, Erdung für die, die sich in den virtuellen und globalen Räumen nicht mehr zu Hause fühlen. Über diesen Widerspruch von lokalem und globalem Leben sprach ich vor Jahren mit dem Medienwissenschaftler Norbert Bolz, der 2001 ein Buch mit dem Titel Weltkommunikation veröffentlicht hatte.
Das ist für mich kein Widerspruch, Reterritorialisierung oder neuer Tribalismus oder neuer Regionalismus. Das ist kein Widerspruch zu den großen Tendenzen der Weltkommunikation und der Globalisierung. Ganz im Gegenteil, das Argument lautet so: Gerade weil wir, und zwar alltäglich und selbstverständlich und unstrittig, immer tiefer hineinsteuern in diese globalisierte, supranationalisierte Welt, gerade deshalb gibt es auf kultureller Ebene Angebote der humanen Kompensation, eine Art menschlicher Wiedergutmachung für den Stress, die Zumutungen, die zweifellos in diesen Globalisierungstendenzen stecken. Und meine These lautet nun so: Auf kultureller Ebene bietet man gewissermaßen Ersatzschauplätze der Sinnstiftung oder des Zu-sich-selbst-Kommens. Man kann sich wieder mit der regionalen eigenen Herkunft identifizieren, gerade weil man ein Weltbürger geworden ist. Ich sehe da keinen Konflikt und Widerspruch, sondern, wenn man so will, kleine Dosierungen von Heilmitteln, die man den Menschen verabreicht, damit sie die Modernisierungsprozesse besser ertragen. Also wenn sie Weltbürger sind, wenn sie als Global Player oder als erfolgreich Wirtschaftender in unserer neuen Welt auftreten, dann können sie auch wieder Schwabe sein oder Bayer oder Pfälzer. Das widerspricht dann nicht mehr der Globalität ihres Denkens und Auftretens, sondern das gibt dem Ganzen seinen folkloristischen Touch, seine menschliche Note.
Einfach wieder drüber streuen. Es sind Mandeln.
Ja.
Die streuen wir jetzt über den Teig.
Weißt du, wo die Mandeln herkommen?
Nein!
Leni, weißt du, wo die Mandeln herkommen?
Nein, die haben nämlich, glaube ich, auf der Packung nicht herausgefunden, wo die herkamen. Also wir werden jetzt hier mit einem Löffel ein bisschen Zucker danach drüber streuen, damit er auch schön süß wird, weil sonst schmeckt's nicht.
Es gab ja Laptop und Lederhosen oder es gab diesen berühmten Macworld versus Jihad, diese Titel. Das hat man ja meiner Erinnerung nach in den 90er Jahren oder frühen Nullerjahren mit großem Staunen konstatiert, dass ja eine Re-Regionalisierung und Re-Tribalisierung stattfand, während gleichzeitig diese Globalisierungsvorgänge vor sich gingen. Nur entkommen wird man darüber dem Gesamtzusammenhang sicherlich nicht. Im Gegenteil, die Stärke dieser Lokalisierungstendenzen ist ein Ausweis oder ein Indikator dafür, wie stark auf der anderen Seite es entgegenbrandet.
Die Globalisierung ist verantwortlich dafür, dass regionale Kulturen in vielen Teilen der Welt eine Art Renaissance erleben. Dass die Schotten mehr Unabhängigkeit von Großbritannien fordern und dass es eine starke separatistische Bewegung in Quebec gibt, rührt nicht allein von der speziellen Historie dieser Kulturen her. Vielmehr entstehen solche lokalen Nationalismen als Reaktion auf den Trend zur Globalisierung, da diese Macht und Einfluss der älteren Nationalstaaten schwinden lässt. Anthony Giddens, Entfesselte Welt.
Verständlich vielleicht, dass nicht alle Leute die große, weite Welt als ihre Heimat empfinden wollen und können. Dass sie sich in einer Welt, die sich im Wirbel einer rasenden Modernisierung und Mobilisierung befindet, nicht mehr zu Hause fühlen. Der Soziologe Hartmut Rosa spricht von Entfremdung durch Beschleunigung. Der schnelle Wandel der Lebensformen, sagte er mir in einem Interview 2016, führt zur Entwertung von Erfahrungen, zu Desorientierung und Bindungslosigkeit.
Eine moderne Gesellschaft kann sich insbesondere aufgrund der kapitalistischen Wirtschaftsverfassung gar nicht anders erhalten, in ihrer institutionellen Struktur nicht reproduzieren, wenn sie nicht systematisch Wachstum erzielt, Beschleunigung realisiert und Innovationen hervorbringt. Und dieser systematische Steigerungszwang zur Aufrechterhaltung des Bestehenden bringt uns in eine Disposition, in eine Haltung zur Welt, die auf Verdinglichung zielt und Entfremdung zur Folge hat. Und wir sehen das zum Beispiel an wachsenden Burnout-Raten.
Burnout und Stress für diejenigen, die sich mit den Ersatzschauplätzen des Sinns, mit einer folkloristischen Identität nicht zufriedenstellen lassen. Sie vermissen jene Resonanz, die in den von Sloterdijk beschriebenen uterinen Räumen noch erfahrbar war und finden sich nicht zurecht in einer Welt der Dissonanzen und Desorientierung. Viele ziehen sich dann zurück auf das eingehauste Leben, den heimischen Garten und Herd. Eine antiglobalistische Einigelung, die manche mit antikapitalistischer Wachstumskritik und ökologischen Ideen verbinden. Degrowth als Antwort auf ein Planet wird geplündert. Ablehnung der weltweiten Lieferketten, Betonung regionaler Produktion und vielleicht mit Greta Thunberg Rettung des Klimas, indem man zu Hause bleibt, statt um die Welt zu jetten. Ein moralisch redlicher, aber politisch und ökonomisch kurzschlüssiger Ansatz. Denn durch individuellen Verzicht hört der Kapitalismus ja nicht auf. Man sieht es im Corona-Lockdown. Ohne Flugverkehr, Tourismus, internationale Lieferketten, Arbeitsmigration kollabiert die Wirtschaft und die Folge sind Arbeitslosigkeit und neue Armut.
Die für mich immer wieder in Gedanken entscheidende Frage ist ja diese Kluft zwischen denen, die unter der Globalisierung leiden und die sich da auf der Verliererseite fühlen und denjenigen, die vielleicht sagen, die Möglichkeiten wachsen, also sind sie auf der Gewinnerseite, dass diese Kluft möglicherweise diejenige ist, die unsere politischen Systeme und demokratischen Systeme im Moment zum Sprengen zu bringen droht. Ich spreche von einer Globalisierung, die sich zu einer Entsolidarisierung natürlich auch schnell auswachsen kann.
Also wir werden jetzt hier mit einem Löffel ein bisschen Zucker danach drüber streuen. Und jetzt, als letztes, kommt noch zum Abschluss der Zimt. Wir wissen halt jetzt nicht, ob das so ein Cassia-Zimt ist, quasi diese andere Art von Zimt oder so der ganz ursprüngliche.
Lenny, du kannst mal den Topf unten rausholen, wo wir den Strudel dann reinlegen. Mit Butter ein bisschen ausfetten.
Wo ist denn dieser Pinsel?
Der Pinsel muss da unten sein.
Hier diesen Butterklumpen, damit der Strudel nicht festbackt.
Deglobalisierung als neue Landlust? Als Zuhause bleiben am heimischen Herd, um dadurch die Welt zu retten? Das klingt nach Eskapismus und Neo-Biedermeier. Rückzug hinter den eigenen Ofen, der am besten mit einheimischem Holz statt russischem Gas geheizt wird. Verzicht darauf, die globalen Weltzusammenhänge verantwortlich zu gestalten. Warum sollen wir uns um die Lieferketten kümmern? Wir kaufen das Ei beim Bauern um die Ecke und scheren uns nicht um das Schicksal der Vanilleschotenpflücker oder Zimtbauern am anderen Ende der Welt.
Wenn wir erst seit vielleicht den 60er Jahren überhaupt durch diese Umweltkatastrophe ein Bewusstsein haben, dass das alles menschengemachte Ökosysteme sind, die wir zu verantworten haben, in ein oder zwei Generationen schon so weit zu sein, von Lieferketten bis zu Kinderarbeit und da die Mongolei genauso wie Patagonien in den Blick zu nehmen, das ist eine langsame Geschichte. Du kannst auch sagen, wow, da ist ein globales kritisches Bewusstsein entstanden und das alles, was du hier tust, Spuren in der ganzen Welt hinterlässt. Alles hat seinen Footprint und das alles jetzt, ohne dass du dein Leben nur noch dem verschreibst, wie groß dein Footprint ist, irgendwie zu erfassen, Entscheidungen zu treffen im Alltag, Kaufentscheidungen, Konsumentscheidungen, Lebensentscheidungen. Ich finde, da ist einiges passiert.
Dass es alltäglich wird, also dass es uns andauernd auch beschäftigt, andauernd auch uns klar macht, dass die Preisgestaltung all unserer Alltagswaren und so weiter davon abhängt, weiß es nicht, Elektronik kommt von dort her und Energie kommt von daher und Klamotten kommen von hier und so weiter, dass das eigentlich andauernd da ist, das hat so früher nicht gegeben, ne?
Öko-Degrowth-Kleingärtnertum, das hat es immer schon gegeben. Als Antwort auf die Probleme der Globalisierung taugt es nur bedingt. Immerhin tritt es bescheiden auf und tut niemandem weh. Schlimm sind dagegen die, die aus Unbehagen an den dünnwandigen, durchmischten Gesellschaften aggressiv werden. Sie wettern gegen Vielfalt und Unterschiede und wollen zurück in die militanten Klausuren der älteren Nationalstaatlichkeit und tribalen Lebensformen. Resonanz verstehen sie repressiv. Völkische Nationalisten, die aus Angst vor den Zumutungen der Globalisierung neue Grenzen ziehen und Fremde ausschließen wollen.
Also zu sagen, make America great again, dass so eine Verheißung allein überhaupt von jemandem noch geglaubt werden konnte, kann einem ja nüchtern betrachtet schon in tiefe Zweifel versetzen.
So, ich glaube, dann können wir den Strudel jetzt reintun in den Ofen. So, jetzt müssen wir warten, bis er fertig gebacken ist mit russischem Gas.
Grenzen dicht? Protektionismus? Deglobalisierung? Rückzug auf die eigene Kultur? Das hieße, auf Rosinen und Zimt zu verzichten. Und auf vieles andere mehr, das die große, weite Welt zu bieten hat. Die Globalisierung eröffnet ungeheure Möglichkeiten der Geschmacks- und Lebensvielfalt. Aber sie bedarf, wenn sie nicht bloß dem kapitalistischen Profitprinzip der Exploitation des Weltmarktes folgen soll, der politischen Regulierung.
Eine stärkere wechselseitige Abhängigkeit erfordert zunehmend kollektives Handeln zur Lösung gemeinsamer Probleme. Je stärker die Staaten der Erde im Rahmen der Globalisierung zusammenrücken, desto mehr Felder tun sich auf denen Kooperation möglich, wünschenswert oder notwendig ist. Unser System globaler Politikgestaltung ohne globale Regierungsgewalt ist unvollkommen. Wenn wir die Globalisierung zu einer Erfolgsgeschichte für alle machen wollen, brauchen wir eine Weltwirtschaftsordnung, in der der Wohlstand in den entwickelten und in den weniger entwickelten Ländern in einem ausgewogeneren Verhältnis als heute steht. Joseph Stiglitz, Die Chancen der Globalisierung.
Also wir wollen jetzt die Soße für den Apfelstrudel machen, die berühmte Vanillesoße mit einer frischen Vanilleschote. Leni, bitte schau mal, ob du ein Rezept findest im Internet.
Vanillesoße-Rezept.
Okay, hier sind einige Rezepte.
Eine halbe Vanilleschote, 125 Milliliter Milch, 125 Gramm Schlagsahne, 25 Gramm Zucker, ein Ei, Größe M, ein Eigelb, Größe M. Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herausschaben.
Hier steht nur, die Vanilleschote, auch Königin der Gewürze genannt, ist die Schote der Orchideengattung Vanille. Sie ist ein seit Jahrhunderten geschätztes, kostbares und einzigartiges Gewürz. Ich klicke jetzt mal auf Wikipedia, mal schauen, was hier über den Anbau und die Verarbeitung steht. Aha, es gibt also hier ein Foto von einem Plantagenanbau von Vanillepflanzen. Es ist also in einem Gewächshaus offensichtlich. Und dann, nachdem die geerntet werden, liegen die draußen auf so Holzschalen ausgebreitet. Zur Fermentierung heißt es hier. Dann trocknen die also offensichtlich, fermentieren sich und bekommen diese dunkle Farbe.
Der Weltmarktpreis von Vanille ist starken Schwankungen unterworfen. So zahlte man laut Zeit Online für ein Kilo madagassischer Vanille im Jahr 2000 durchschnittlich 140 US-Dollar, während der Preis im Jahr 2005 auf 40 US-Dollar gefallen war.
Woran dieser Preisverfall lag, davon habe ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die Vanille, die wir gekauft haben, teuer oder billig ist. Ich weiß nicht, wie sie geerntet wurde und was die Leute verdient haben, die an dieser Ernte beteiligt waren.
Ein neuer globaler Gesellschaftsvertrag zwischen den entwickelten und den weniger entwickelten Ländern tut Not. Zu den Eckpunkten eines solchen Vertrages gehören die Zusicherung der entwickelten Länder, auf eine fairere Handelsordnung hinzuwirken, die die Entwicklung wirklich fördert, die Einsicht, dass wir, die entwickelten und weniger entwickelten Länder, uns einen Planeten teilen und dass die globale Erwärmung eine echte Bedrohung für diesen Planeten darstellt, die Verpflichtung der entwickelten Länder, den Entwicklungsländern einen angemessenen Preis für ihre natürlichen Ressourcen zu bezahlen und diese auf umweltschonende Weise abzubauen. Joseph Stiglitz, Die Chancen der Globalisierung.
Das Problem des Vanillepflückers habe ich in meinen 53 Jahren nicht einmal reflektiert. Ich halte es allerdings für eine Überforderung, bei jedem Produkt jetzt mich damit zu beschäftigen, ob es ethisch, also ich glaube, es muss eine Lösung gefunden werden, die den Einzelnen entlastet.
Corporate Social Responsibility ist ein ganz großes Thema für große Unternehmen. Also sich rechtfertigen können für das jeweilige Handeln, was Lieferketten anbelangt, was Umgang mit Mitarbeitern anbelangt, was Gleichheit von Ethnien und Geschlechtern und so angeht. Das ist, glaube ich, was dem niemand mehr heute entkommen kann. Insofern ist das sowieso völlig unumkehrbar, oder?
Ja, umkehrbar ist Globalisierung nicht, aber gestaltbar. Kein kleines Fazit unserer Küchenphilosophie. eher eine anspruchsvolle Bestellung in die Küche. Eine gerechte Weltwirtschaftsordnung muss erst noch gebacken werden. Auf die Würze und Gewürze der Globalisierung wollen und sollten wir nicht verzichten. Aber der Apfelstrudel mit Zimt und Vanille schmeckt erst, wenn wir ihn auch mit gutem Gewissen genießen können. Und hey Google, zu seinem Rezept gehört unbedingt eine Lieferkettenethik der Globalisierung. Kein Apfelstrudel ohne eine politische Weltordnung solidarischer Bürger.
Wir haben den Apfelstrudel jetzt aus dem Ofen rausgezogen. Er sieht sehr gut aus. Er ist schön goldfarben. Und wir wollen ihn jetzt mal probieren und schauen, ob sich diese Mischung aus lokalen und globalen Zutaten schön verbunden hat zu einem köstlichen Erlebnis. Ich hoffe, dass es gut schmeckt. Leni?
Oh mein Gott, ja, schmeckt mega.
Mega?
Mit dieser Sahne.
Oh, ist ja sehr gut saftig. Ich habe noch viel Sahne drauf.
Saftig, ja.
Das ist das Allerwichtigste, heißt es beim Apfelstrudel, der muss schön fett sein.
Herrlich, könnte ein bisschen wärmer sein, aber super.
Also ich finde den ausgezeichnet.
Leni, kannst du mir auch mal ein Stückchen in den Mund schieben?
Ja, natürlich, lieber Papa.
Ich gucke vor allem die Rosinen bringen, das.
Aber die Äpfel sind auch mega.
Die Konsistenz ist toll.
Das ist natürlich nichts, was wir auf die Globalisierung schieben können, sondern das ist die Kochkunst des Kochs.
Globalisierung selbst gebacken. Ein Rezeptvorschlag von Jochen Rack. Es sprachen Aurel Mantei, Beate Himmelstoß und Bijan Zamani. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Rainer Schaller, Redaktion Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.